Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit einer neuen Folge unseres Formats Nachgefragt. Und bei mir zu Gast ist Max Ellerich. Er ist Director Business Development bei Hystar, einem norwegischen Hersteller von PEM-Elektrolyseuren. Herzlich willkommen, Herr Ellerich. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank, Herr Selos.
Ja, Herr Ellerich, lassen Sie uns zum Einstieg vielleicht eine kleine Vorstellungsrunde machen. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall gleich auch mal über Hystar reden. Dürfte nicht jedem geläufig sein, aber wir sind natürlich auch interessiert, wer ist denn unser Gast? Was sollten wir über Sie wissen?
Über mich sollten Sie wissen, dass ich in Köln wohne. Ich bin Ingenieur und bin mittlerweile seit 5 Jahren im Wasserstoff, im grünen Wasserstoffbereich insbesondere unterwegs. Und ja, das ist ein bisschen zu meiner Leidenschaft geworden, im Grunde genommen im Rahmen der grünen Energiewende initial. Mittlerweile ist es ein bisschen breiter geworden, einen Beitrag darin zu leisten. Genau, ich glaube, das ist der Hauptpunkt.
Sie sind jetzt seit vergangenem Sommer bei Hystar, einem Wasserstoffspezialisten aus Norwegen. Erzählen Sie uns doch mal kurz ein bisschen was über dieses Unternehmen.
Ja, gerne. Hystar ist mittlerweile 5 Jahre alt. Sie sitzen in Oslo und sind um die 60 Mitarbeiter. Und es war initial ein Spin-off vom Sintef. Also die Technologie, die Hystar gerade einsetzt bei ihren PEM-Stacks, ist über 15 Jahre am Sintef-Institut in Norwegen, das ein bisschen so wie Fraunhofer in Norwegen, entwickelt worden. Und dabei gab es halt eine besondere Innovation im Bereich eines PEM-Stacks für die PEM-Elektrolyseherstellung. Und das war dann die initiale Idee und die Gründungsidee von Hystar. Und ja, das Unternehmen sitzt super schön direkt am Fjord gelegen. Ich glaube, ich habe noch nie so schöne Büros gesehen wie von Hystar. Das war am Ende nicht der einzige Grund für mich, da anzufangen. Aber das ist ein ganz gutes Gesamtpaket.
Sie waren vorher bei Neumann und Esser tätig, einem großen Ingenieursunternehmen aus dem Rheinland, jetzt in Norwegen. Sie haben gesagt, das Unternehmen gibt es seit 5 Jahren. Es hat wahrscheinlich eher noch Startup-Charakter. Wie hat sich das Arbeitsumfeld verändert, abgesehen davon, wenn Sie jetzt in Norwegen sind, dass Sie auf den Fjord gucken können und nicht mehr den Rhein vor der Nase haben?
Genau, guter Punkt. Also es hat sich viel geändert, also nicht zwingend alles besser oder schlechter, sondern einfach anders insbesondere. Ich sage immer, persönlich ist es extrem spannend zu sehen, wie unterschiedlich Unternehmen sein können. Und es ist natürlich irgendwie schwierig einzuschätzen, ist jetzt das oder das anders, weil es Deutschland oder Norwegen ist? Ist das oder das anders, weil es ein 200 Jahre altes, traditionelles Unternehmen versus ein 5 Jahre altes Unternehmen ist? Und wie gesagt, nichts davon, was ich sage, ist wertend, weil alles hat seine Vorteile, seine Nachteile, seine Herausforderungen. Es ist einfach anders.
Treu geblieben sind Sie aber auf jeden Fall dem Wasserstoffthema, über das wir heute auch reden wollen. Sie waren in letzter Zeit, kann man nur sagen, durchaus unterwegs. Ich vermute, Sie sind so ohnehin beruflich viel unterwegs, aber wir sind uns auch bei einigen Veranstaltungen begegnet, beim ThyssenGas-Dialog im Mai in Dortmund und jetzt vor wenigen Tagen auch beim BDW-Kongress in Berlin. Das Wasserstoffthema wird immer noch heiß diskutiert, auch wenn es ja möglicherweise um viele Projekte etwas ruhiger geworden ist. Wie gucken Sie aktuell auf den Markt?
Gute Frage. Ich würde sagen, dass der Markt gerade, wenn man jetzt sich das letzte halbe Jahr anzieht, wieder stärker wird, wieder mehr anzieht. Und das ist erstmal meine subjektive Wahrnehmung. Und über die letzten 5 Jahre hat man halt viele Hochs, also ein sehr starkes Hoch und ein sehr langes Tief gesehen. Und es ist nicht so, dass wir gerade Elektrolyseure wie geschnitten Brot verkaufen an jedem Tag. Aber wir sehen, dass die Projekte, die jetzt gerade da sind, konkreter sind, dass die Kunden mehr educated sind, dass man mehr weiß, was man wirklich will. Und wir sehen einen Aufwärtstrend. Also als vielleicht ein Beispiel, wir sind Mitglied bei High Cologne und da war ich vor 1-2 Monaten, war da eine Mitgliederversammlung und das ist ganz spannend, da sind so 50 Unternehmen dann aus dem Wasserstoffbereich und die fragen jedes Jahr die gleiche Fragen, so wie seht ihr den Wasserstoffbereich, geht's gerade hoch, geht's gerade runter und während die letzten beiden Jahren die Fragen halt eher negativ beantwortet wurden, war dieses Jahr wirklich so eine Trendwende auch bei der Beantwortung von dieser Frage zu sehen. Und ich muss sagen, dass sich das sehr stark mit meinem subjektiven Marktempfinden auch gerade deckt.
Gibt es da in Europa Märkte, aus denen es momentan vielleicht sogar noch stärkere Aufbruchssignale gibt als aus Deutschland?
Ja, wir sehen insbesondere den spanischen Markt aktuell sehr interessant. Es ist also was einfach am Ende mit den Stromkosten zu tun hat, gerade wenn wir über grüne Elektrolyse reden. Wir sehen interessanter, also Deutschland ist weiterhin ein starker Markt, auf jeden Fall auch. Wir sehen in Polen oder in Osteuropa relativ interessante Projekte, die aufkommen. Genau, ich würde sagen, das sind so die Märkte, wo gerade am meisten passiert, wenn man sich Europa anschaut. Was nicht heißt, dass in den anderen Ländern nichts passiert. Aber das ist das, wenn ich mir auch anschaue, wo wir Anfragen rausbekommen, die Länder, wo der Großteil gerade passiert.
Die Strompreise, sagen Sie, ist natürlich ein ganz zentraler Faktor beim Thema Wasserstoffproduktion, beim grünen Wasserstoff. Sie hatten beim BDW-Kongress die Gelegenheit und die Möglichkeit, in einem Panel gemeinsam zu sein mit dem wasserstoffzuständigen Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium. Haben Sie Signale vernommen, dass auch in dem deutschen Markt, in dem wir ja eben sehr hohe Strompreise aktuell haben und auch in Richtung europäischer Kriterien, der Wasserstoffproduktionskriterien, die momentan für den grünen Wasserstoff gelten, die RFNBOs, gibt es da Signale, dass da möglicherweise eine Besserung eintritt?
Ja, was die Regulatorik angeht, was Fördermechanismen angeht, da war auch eine Aussage letzte Woche auf BDEW-Kongress, dass man etwas weggeht, davon eine CAPEX-Förderung bei Elektrolyseuren zu machen, sondern andere Fördermechanismen angehen möchte, was ich für den absolut richtigen Weg im Übrigen halte. Und die Grundlagen, die Regularien, die werden angepasst und das, denke ich, geht auch in die richtige Richtung. Am Ende ist es dennoch so, dass wenn ich den Elektrolyseur vernünftig betreibe über eine Laufzeit, 70% in etwa der gesamten Kosten, die ich über die Laufzeit habe, Stromkosten sind. Und das heißt, selbst wenn ich jetzt die Zulassungen etc. beschleunige, ist es am Ende immer noch ein besserer Business Case in Ländern, wo halt einfach der Strom absolut günstiger ist für Wasserstoff. Und das ist halt auch der Grund, warum sich halt viele Investoren, viele Projekte eher auf solche Länder gerade fokussieren. Was nicht heißt, dass in Deutschland nichts passiert. Aber das ist halt einfach, weil da eher ein Trend hingeht.
Da, wo sich was bewegt, aus welchen Sektoren kommt aktuell die Nachfrage? Also wo gibt es wirklich Bewegung?
Das ist auch tatsächlich relativ interessant. Als wir so vor 4-5 Jahren gesprochen haben, war ein Großteil die Mobilität. Wasserstoff, PKW, was jetzt eher wieder zurückgeht, als dass es zunimmt. Aber auch Busse, LKW, also das waren damals die großen Projekte, sage ich mal. Mittlerweile ist es so, dazu muss man sagen, vor 5 oder 10 Jahren oder vor 5 Jahren war aber auch so ein 5-Megawatt-Elektrolyseur schon was, wo man sagte, wow, das ist aber echt groß. Und so ein Megawatt war so schon, wow, das ist schon ordentlich, sag ich mal. Mittlerweile sind 5 Megawatt State of the Art und das ist so eine Standardgröße, sag ich mal. Und das ist auch wie alle Hersteller skalieren, also 15, 20 in der Regel. Und dementsprechend ist die Technologie mittlerweile gereift. Und die Anwendungsfelder sind entsprechend auch größer. Mittlerweile sehen wir relativ viele Projekte, die eher im Bereich 100 Megawatt, 200 Megawatt gehen. Und dann geht es nicht mehr darum, 3 Autos zu betanken oder 5 Busse für einen Regionalverkehr, sondern da geht es halt auch stark um Derivate. Also Methan, Methanol, Synfuel, Sustainable Aviation Fuel herzustellen. Das ist was wir sehen, was zunimmt. Wir sehen trotzdem relativ konstant diese PKW-Ecke, also diese Mobility, diesen Mobility-Aspekt herrschen. Aber das andere, das wird gerade deutlich größer. Das ist der Bereich, der gerade deutlich wächst.
Sie haben gesagt, es zeigt sich, es bewegt sich was. Es gibt durchaus positive Nachrichten für den Markt. Lassen Sie uns mal so ein bisschen auf die Technologie gucken. Es gibt ja grundsätzlich 2 unterschiedliche Elektrolyse-Technologien, die alkalische Elektrolyse und auf der anderen Seite die PEM-Elektrolyseure, auf die sich Highstar fokussiert. Können Sie uns nochmal kurz, ohne allzu tief zu gehen, die Unterschiede erläutern?
Gerne. Alkalische Elektrolyse ist ein Produkt, das gibt es schon seit über 100 Jahren. Das war, bevor man Wasserstoff über Methanreformierung hergestellt hat, hat man schon mit alkalischer Elektrolyse Wasserstoff um 1900 herum hergestellt. Das ist logischerweise grün, damit kann ich genauso Wasserstoff herstellen. Das sind aber relativ große Anlagen, also große Stacks und die sind relativ wenig dynamisch. Also dafür sind die aber günstiger klassischerweise als PEM-Stacks, weil die PEM-Technologie halt eher eine deutlich neuere Technologie ist, die es halt zu dieser Zeit damals noch nicht gab. Das heißt, es gibt halt diese eine etablierte Technologie, die auch eingesetzt wird in Gigawatt-Elektrolyseuren. NEOM 2,2 im Gigawatt-Projekt, was vor knapp 5 Jahren oder sowas initiiert wurde in Saudi-Arabien. Das sind alkalische Elektrolyse. Aber klassischerweise, wenn man sich 5 oder 10 Megawatt, also kleinere im Vergleich dazu Projekte anschaut, ist es in der Regel PEM, weil ich damit flexibler bin, weil ich einen kleineren Footprint habe. Ich kann es alles in einen Container packen. Ich kann die Stacks einfacher warten, also reinholen, rausholen. Zum Beispiel der Highstar Stack, unser Stack ist 350 Kilogramm schwer. Also wir haben es letztens auf einer Messe geschafft, den mit 4 Leuten zumindest ein bisschen durch die Gegend zu schieben. Mit einem 80 Tonnen alkalischen Stack würde ich das nicht versuchen. Das heißt, das sind beide Technologien haben halt ihre Anwendungsfälle. Und ich glaube halt auch die Diskussion, alles wird PEM, alles ist alkalisch, ist Quatsch. Es gibt Raum für beides. Wobei man gerade schon ziemlich stark einen Trend sieht, dass auch, wie ich gerade sagte, Projekte im 100, 200 Megawatt Bereich auch Richtung PEM schielen. Einfach aufgrund von Footprint-Wartung und solchen Vorteilen, die halt diese Technologie mit sich bringt.
Welche weiteren Vorteile sehen Sie noch, auch gerade wenn man mal auf so einen deutschen Markt guckt? Das Thema Wasserstoff wird ja auch immer wieder genannt als Ausgleichsmöglichkeit für die volatile Stromerzeugung. Kann auch da gerade PEM seine Stärken ausspielen?
Definitiv. Das ist auch immer so das erste Argument, was man normalerweise hört, dass ich halt mit PEM hohe Dynamiken fahren kann. Zum Beispiel unser Stack. Ich glaube, wir sind innerhalb von 30 Sekunden von 0 auf 100, teilweise sogar, je nachdem, wie wir auf 0 sind, innerhalb von unter 10 Sekunden. Also da können Sie wirklich und runterfahren können wir noch schneller. Das heißt, die Dynamiken, die Sie da haben, die haben Sie bei einem alkalischen System klassischerweise nicht. Dann ist aber halt nachher die Frage, bei kleineren Systemen brauche ich es vielleicht eher als bei so einer Gigawatt-Anlage. Da schalte ich nicht mal eben komplett die Gigawatt aus und ein, auch alleine was die Stromversorgung angeht. Was es auch gibt, ganz interessant, das sind so hybride Systeme, wo jemand dann, weiß ich nicht, 200 Megawatt baut, davon 50 PEM, 150 alkalisch oder was auch immer für ein Verhältnis, um halt bei dem einen einfach die Dynamik abzufangen und mit dem anderen halt dann auch in der Skalierung Kostenvorteile zu haben.
Heißt, da ist ja noch ein verhältnismäßig junges Unternehmen, aber das Unternehmen hat sich trotzdem unter Experten schon den Ruf erarbeitet, sehr innovativ zu sein. Was macht dieses Innovative aus? Wie kommt es dazu, dass das durchaus da als ein gewisser Vorreiter gilt?
Das ist auch eine sehr spannende Frage. Sie müssen mich jetzt ein bisschen bremsen, dass ich nicht zu technisch werde. Aber grundsätzlich, was heißt da anders macht als alle anderen PEM-Stack-Hersteller auch, ist, dass wir das Wasser, was man dem Elektrolyse-Stack zuführt. Also der bekommt auf einer Seite Wasser und dann bekommt er parallel Strom und dann wird halt passiert die Reaktion im Elektrolyse-Stack und das Wasser bricht sich auf zu Wasserstoff und Sauerstoff. Und auf der einen Seite kommt Wasser mit Wasserstoff raus und auf der anderen Seite kommt Wasser mit Sauerstoff raus. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und normalerweise wird das Wasser über die Sauerstoffseite, also wo der Sauerstoff auch nachher rausgeht, dem Elektrolyse-Stack zugeführt. Wir führen als einziger das Wasser über die Wasserstoffseite dem Elektrolyse-Stack zu, also nur das Wasserstoff, wo der Wasserstoff nachher am Ende entsteht. Und dadurch, dass wir das tun, also das ist unser Patent, dass wir das machen. Also ich sage immer, wir führen das Wasser auf der falschen Seite zu. Unser CTO sagt dann immer, Max, das ist die richtige Seite, aber das bleibt dem Hörer, obliegt dem Hörer, das einzuschätzen am Ende. Dadurch können wir unseren Stack einfach anders designen. Wir können Membranen dünner machen, wir können einfach Sachen im Stack anders auslegen. Und dadurch schaffen wir es halt, Effizienzen im Stack zu erzeugen, die 10-15% höher sind als die Effizienz von so ziemlich jedem anderen PEM-Stack, den man im Markt sieht. Und das sind auch Effizienzen, die wir gewährleisten als Firma. Und zusätzlich, weil Sie gerade die Dynamik ansprachen, ich kann bei einem normalen PEM-Stack klassischerweise so zwischen 20% und 100% Last variieren. Wir können tatsächlich bis auf 0% Last runterfahren. Also wir haben wirklich das komplette Spektrum, wir können den bei 1, bei 2, bei 3% konstant betreiben. Wir können das komplette Spektrum im Grunde genommen abbilden. Und das sind halt die Sachen, die beide an diesem Patent hängen, was halt heißt da hat. Und das ist halt auch das, was die Technologie einzigartig macht.
Effizienz ist natürlich bei der Elektrolyse ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, weil wir natürlich im Bereich der Elektrolyse immer zwangsläufig über die Kosten reden und reden müssen. Welche Kostenvorteile sehen Sie bei dieser Technologie?
Also gerade, weil Sie gerade auch die Effizienz ansprechen, ich sagte ja gerade eben, dass wir Totex klassischerweise 70% Stromkosten haben. Wenn ich jetzt überlege, dass ich 10% weniger Strom brauche, weil ich 10% effizienter bin, schaffen wir es allein durch die Effizienz dann theoretisch die Totex um 7% runterzuschrauben. Oder sogar mehr in manchen Fällen. Und ich glaube, das ist halt einfach der größte Hebel. Es ist ein bisschen schade, weil viele Kunden, auch gerade wenn es EU-Ausschreibungen sind, wenn es EU-Fördermittel sind, werden die Kunden teilweise gezwungen, nur auf die CapEx zu gucken. Das heißt, ich werde quasi als Kunde nicht nur incentiviert, sondern fast dazu gedrängt, mir nachher einen günstigen Elektrolyseur zu kaufen, der aber halt auf lange Zeit überhaupt gar keinen Sinn für mein Projekt machen würde. Und ich habe Kunden, die sagen mir das auch. Die kommen auf mich zu und sagen, ich würde gerne und ich sehe auch, dass sich das mit eurem Produkt mehr lohnt, aber ich kann nicht, weil ich dann diese EU-Förderung nicht kriege. Deswegen, das sind halt verschiedene Bausteine, die nachher am Ende zu so einem gesamten Business Case beitragen.
Und wo sehen Sie weitere Möglichkeiten, um mit den Kosten runterzukommen? Weil es ist natürlich einfach, es ist vollkommen klar, es ist ein großes Thema. Wir hören immer wieder, natürlich liegen aktuell die Wasserstoffkosten noch deutlich über einem vergleichbaren Erdgaspreis. Mit steigenden CO2-Kosten wird man sich da annähern, aber trotzdem muss ja die Wasserstoffproduktion mit den Kosten runter, um dann tatsächlich die Wettbewerbsfähigkeit schneller zu erreichen.
100%. Also was wir gerade alles besprochen haben mit Strompreisen und Effizienz sind ja die Operational Costs. Wir müssen auch gucken unbedingt, wie wir die CapEx runterkriegen. Also einfach die Kosten, wenn ich mir so ein System kaufe. Und das ist insbesondere ein Punkt, wenn wir halt über größere Stückzahlen reden, was halt einfach dann zu weiteren Innovationen führt oder zu weiteren Kostensenkungspotenzialen. Auch ganz simpel, ob wir jetzt Membranen für 10 Stacks kaufen oder ob ich Membranen für 200 Stacks bestelle. Das sind Kostenvorteile, die ich als Hersteller kriege, die ich auch meinen Kunden natürlich durchreiche. Das heißt, das wird sich halt dadurch nachher selber in Teilen einstellen. Andererseits gibt es aber natürlich auch Designs, die überarbeitet werden. Also zum Beispiel in unserem Fall, aktuell werden unsere Stacks manuell assembliert. Wir haben aber mit einer EU-Förderung die Möglichkeit, uns eine automatisierte Fabrik zu bauen. Das heißt, dann läuft wirklich halt ein Stack nach dem anderen wie auf dem Band da durch. Und was da vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt ist, das ist auch meines Wissens nach einzigartig für Highstar. Unser Stack ist halt, wie ich gerade sagte, relativ klein. Auch für einen PEM-Stack ist der relativ klein. So klassischer PEM-Stack sind wir ja so bei 2,5 Tonnen, was so ein Ding wiegt. Der ist relativ klein, weil wir uns dazu entschieden haben, Brennstoffzellenkomponenten zu nutzen. Das heißt, die Größe unserer Membranen und alles ist alles so, wir können im Grunde um die Brennstoffzellen Supply Chain nutzen, wo ich einfach, wo viel mehr Produkte hergestellt werden als für den PEM-Elektrolyse-Stack weltweit, also weil es einfach viel mehr Brennstoffzellen gibt. Und dadurch können wir halt Kostensenkungspotenziale, haben relativ hohe Qualität, weil es klassischerweise aus dem Automotive-Bereich kommt, wo halt nachher die Brennstoffzellen eingesetzt werden. Und das war halt auch eine sehr bewusste Entscheidung. Und auch wenn wir jetzt darüber reden, eine Automatisierungslinie zu bauen, können wir halt eine in Anführungszeichen klassische Automatisierungslinie oder Komponenten von einer Brennstoffzellenautomatisierungslinie nehmen und müssen nicht extra eine speziell neu anpassen für große, schwere PEM-Stacks. Und so, glaube ich, gibt es verschiedene oder doch deutliche Potenziale einfach auch in den CapEx für so ein System. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wie Sie sicher wissen, die Iridium- und Platinkosten in einem PEM-Stack sind einfach unendlich hoch. Also wenn Sie das mal im Verhältnis sehen zu was ein PEM-Stack verkauft wird und was halt nachher Iridium und Platin einfach nur als Noble Metals kosten, ist das ein sehr signifikanter Anteil daran. Und da wird halt auch gerade sehr viel dran gearbeitet, nicht nur von Highstar, sondern auch von allen anderen und auch von Forschungseinrichtungen, einfach die Iridium-Anteile zu reduzieren und gleichzeitig die Langlebigkeit und die Effizienz von den Systemen aufrechtzuerhalten.
Das heißt ja quasi nochmal, wenn ich das so ein Stück weit zusammenfasse, einerseits sind wir bei den Elektrolyseuren noch gar nicht in der Massenfertigung, in der Serienproduktion, sondern bewegen uns eigentlich eher noch so im Bereich der Manufaktur. Und auf der anderen Seite wird noch ganz viel geforscht. Wo kann denn die Reise hingehen? Sehen wir eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie in anderen Technologien gesehen haben, bei der Photovoltaik, oder lassen Sie uns das Smartphone als Beispiel nennen oder sonstiges?
Absolut. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es in diese Richtung gehen wird. Wir werden, wenn wir halt unsere Lasten im Netz einfach zu gewissen Punkten haben, wo wir den Strom nicht brauchen, nicht alles mit Batterien wegpuffern. Insbesondere wenn wir über einen Ausgleich vom Sommer in den Winter oder sowas reden, da wird kein Weg an Molekülen aus meiner Sicht dran vorbeikommen. Wenn wir Energie handeln in Zukunft, werden das auch grüne Moleküle sein müssten und keine Batterieschiffe, die durch die Gegend fahren. Das heißt, es ist etwas, was kommen wird und was kommen muss. Der Punkt ist halt, dass es sich gerade einfach ohne die Subventionen nicht lohnt. Und der Markt muss sich halt aus meiner Sicht dahin mehr etablieren, dass erstmal die Spaltung der Strompreise, was sich vom Marktmechanismus her einstellen wird, größer werden wird, bis halt dann dadurch nachher die Technologien auch ohne gewisse Förderungen einfach ihren Mehrwert erzeugen. Und gleichzeitig, wie wir gerade angesprochen haben, müssen wir gucken, dass wir nicht so große Verluste beim Umwandeln von Strom in Moleküle hin und her haben und gleichzeitig halt auch einfach die Anlagenkosten reduziert kriegen. Und wir wünschen uns, wir hoffen uns, dass wir in 5 oder 10 Jahren genauso einen Tipping Point erreichen, wie es auch im PV-Bereich vor 1-2 Jahren gewesen ist, meine ich, dass die Systeme sich nachher einfach bezogen auf die Marktmechanismen, die existieren, selber tragen. und dass halt nicht jedes Mal ich zum Land, zum Staat, zur EU gehen muss, um mir nochmal Millionen dazu zu holen, um meine einzelnen Projekte zu fördern. Aber ich denke, das ist sehr, sehr analog zu dem, was im PV-Bereich passiert ist.
Sie sind ja von Hause aus Ingenieur und Sie haben bei Heister eben auch den Forschungshintergrund. Können Sie mal also grob, geben Sie mal eine Einschätzung, wo kann denn die Reise hingehen? Was ist denn das Ziel? Wo werden wir irgendwann bei den Wasserstoffproduktionskosten liegen können?
Das ist ganz schwer zu sagen, ganz schwer auch auf die verschiedenen Märkte, von den verschiedenen Märkten einfach abhängig. Ich glaube, das wäre gerade sehr unseriös, da eine Nummer pro Kilogramm rauszuhauen. Wir hören von Projekten gerade, wo uns Kunden erzählen, dass sie im Bereich von 4 Euro produzieren können. Teilweise habe ich auch schon 3,50 Euro gehört. Bei den Auktionen, die es jetzt ja auch über die EU gab, waren auch noch Preise dabei, die günstiger waren. Da muss man aber auch extrem vorsichtig sein. Also wenn Sie bei einer Auktion, wo Sie ein Projekt quasi finanziert bekommen können, eine Zahl nennen müssen, die so niedrig wie möglich ist, um den Zuschlag zu kriegen, dann ist es nachher am Ende so, dass von 10 Projekten keins realisiert wird, weil die EU wird sich auf diese Zahlen festnageln und Sie können die aber halt nicht einhalten. Deswegen finde ich das gerade relativ schwierig, da eine konkrete Antwort drauf zu geben.
Okay, aber es besteht trotz allem die Hoffnung, dass, wenn man künftig über Wasserstoff spricht, dass das Wort Champagner im Nachgang nicht auftaucht.
Definitiv. Ich glaube, das Wort war von Anfang an nicht richtig gewählt aus meiner Sicht. Und ich glaube, der Wasserstoff ist einfach in vielen Sachen missinterpretiert worden. Was aber, ich sage immer, das hat halt eigentlich auch ein bisschen was mit diesem Boom zu tun gehabt. Als es so vor 5 Jahren so geboomt ist, hatte man auf einmal ein neues Ding. Und man hat versucht man hat auf einmal einen Hammer und alles waren Nägel. Und man hat mit Wasserstoff auf jedes Problem draufgehauen. Ja, auch mit Wasser, könnten wir das lösen. Und es ist halt einfach teilweise Probleme, wo Wasserstoff keinen Sinn macht. Es ist ja nicht so, dass das die eierlegende Wollmilchsau ist, mit denen wir quasi alle unsere Energieprobleme der Zukunft lösen. Und dann wurden halt diese einzelnen Aspekte oder Use Cases rausgepickt, wo es halt wirklich keinen Sinn macht. Und dann wurde es aber halt im Narrativ so extrapoliert, dass Wasserstoff insgesamt keinen Sinn macht. Und diese Differenzierung hat mir auch damals in der Diskussion etwas gefehlt. Und für mich ist dieses Champagner-Wort genau aus dieser falschen Sicht auf diese Dinge hervorgegangen. Es gibt definitiv Bereiche, wo Wasserstoff Quatsch ist. Es gibt definitiv Bereiche, wo Wasserstoff unabdingbar ist.
Dann benennen wir die doch mal. Also gucken wir vor allem auf die Positivseite. Wo macht der Wasserstoff absolut Sinn und welche Märkte werden die Treiber sein?
Also ich bin überzeugt, dass wir nicht ganz Deutschland, ganz Europa komplett elektrifiziert kriegen. Es wird immer Industrieprozesse geben, wo ich gewisse Gase brauche. Es wird auch weiter Defense-Bereiche geben. Es wird Mobilitätsanwendungen geben, wo ich Gase brauche. Wenn wir, wie gesagt, über saisonale Energiespeicher reden, dann wird das nicht mit Batterien passieren. Da sind wir am Faktor, ich glaube, 500 oder 1000 teurer pro Energieeinheit, was die Speicherkapazität angeht, Batterie im Vergleich zu Wasserstoff. Das heißt, das werden Bereiche sein, wo ich Moleküle brauchen werde, wo Wasserstoff entweder selber als Wasserstoff oder halt als Input für ein Derivat nachher dienen wird. Also jede Methanol-Methan-Synthese hat als Eingang Wasserstoff. Das heißt, wenn wir über sowas reden, reden wir automatisch auch immer über Elektrolyse. Das sind definitiv Bereiche, wo der Wasserstoff gebraucht wird. Wenn wir darüber reden, dass nachher jedes Haus einen eigenen Elektrolyseur und eine eigene Brennstoffzelle hat, um damit als Haus übers Jahr hinweg seine Energie zu speichern und so. Es mag Fälle geben, wo das sinnvoll sein könnte. Dass sich das in der Breite durchsetzt, bezweifle ich aber schwer.
Definitiv eine ordentliche Scheibe abschneiden von dem künftigen Markt will Heister. Dafür werden Sie und wollen Sie natürlich mitsorgen. Wie sind denn die Pläne? Sie haben vorhin einmal kurz den Satz gesagt, wenn wir denn dann in die Automatisierung kommen. Das heißt, da sind Sie eben noch nicht, aber die Pläne sind konkret. Was hat Heister vor?
Die Automatisierung, auch mit der Förderung, die wir dazu haben, wird in 2 Jahren laufen, was aber ganz gut passt. Also wir sind gerade schon an Projekten dran, die, sagen wir mal, 100, 200 Megawatt brauchen. Weil mit den Vorlaufzeiten, die es gibt, passt es ganz gut vom Level her rein. Und wir haben vor, nachher im Gigawatt-Bereich Elektrolyse-Stacks, übrigens in Norwegen, auch wo wir unser Büro haben, also im Erdgeschoss ist quasi nachher die Produktion, in der ersten Etage sitzen wir. Die Produktion hat auch einen Blick auf den Fjord übrigens. In Norwegen werden wir gigawattweise Stacks bauen und die natürlich nach Europa exportieren, aber auch in andere Regionen der Welt. Also ich halte den indischen Markt für interessant. Der chinesische Markt ist interessant, aber auch gefährlich als jemand, der IP hat und als OEM ist, aber ein Markt, wo man irgendwie sich mit arrangieren muss. Der südamerikanische Markt ist relativ interessant, finde ich. Im nordamerikanischen Markt gibt es gerade ein paar Probleme, sag ich mal. Aus bekannten Gründen. Also weltweit ist es ja auch immer ein Blick, den man haben muss und nicht nur auf Deutschland, also erstmal auf Europa, dann auf die ganze Welt. Und da sehen wir auf jeden Fall eine extrem hohe Nachfrage.
Gucken wir doch mal nach Asien. Also sie sind Technologiehersteller und da haben wir leider in den letzten Jahren viele leidige Erfahrungen gemacht. Bei Technologie ist China ein unglaublich starker Wettbewerber. Haben europäische Elektrolysehersteller gegen die chinesische Konkurrenz eine Chance?
Ja, im Bereich PEM ja, im Bereich alkalisch bestimmt auch, kann ich nicht so einschätzen, aber schwerer. China hat insbesondere in den letzten Jahren sehr, sehr stark auf alkalische Technologie gesetzt. Da sind die auch unglaublich günstig. Wie zuverlässig die Produkte sind, kann ich nicht einschätzen, aber da sind die auf jeden Fall unschlagbar günstig. Im PEM-Bereich habe ich lustigerweise in meinem letzten Jahr einfach mal ein paar so ein Benchmark im chinesischen Markt gemacht. Ich habe einfach mit allen Herstellern gesprochen, habe gefragt, hey, verkauft er mir einen Stack? Und interessanterweise waren die PEM-Stacks, alle Diskussionen, die ich zumindest hatte, waren die deutlich teurer als Sachen, die ich in Europa angeboten bekomme und auch deutlich in einem Entwicklungsstadium gerade noch. Der Fokus ändert sich gerade etwas in China. PEM wird mehr und mehr auch vom Staat und auch von den Unternehmen gesehen. Aber da hat definitiv Europa einen deutlichen Entwicklungsvorsprung noch. Der Punkt ist halt, wir müssen es jetzt schaffen, mit genug Geschwindigkeit, die wir halt hier auf dem Thema halten, diesen Entwicklungsvorsprung beizubehalten und auch noch weiter aufzubauen. Und dafür brauchen wir Projekte in Europa. Ich finde es immer, ich habe Diskussionen mit Kunden in, weiß ich nicht, in USA oder in Indien, wo die Kunden mich dann fragen, wo sind denn eure europäischen Referenzen? Wo sind denn eure 20 Anlagen, die in Europa laufen? Dann sage ich, na, wir haben 3 Anlagen in Europa. Dann sagt er mir, ja, pff, und du, was willst du mir jetzt hier nach Indien verkaufen? Also was ich sagen will, ist dieser Gedanke, ja, wir sind in Deutschland, wir produzieren mal hier und dann exportieren wir alles und verdienen damit alle viel Geld. Wenn wir das nicht in Deutschland beweisen oder in Europa beweisen, dass wir diese Anlagen auch ans Laufen kriegen und wenn wir hier nicht eine vernünftige Population haben, dann werden wir auch nicht in der Lage sein, damit nachher ein Exportprodukt zu erzeugen.
Einerseits geht es um den Export, andererseits reden wir momentan ja aus Gründen auch relativ viel über europäische Souveränität. Welche Rolle sollte europäische Souveränität auch gerade mit Blick auf die Elektrolyseherstellung spielen?
Das kann man jetzt auf zwei Arten und Weisen beantworten. Wenn ich über europäische Souveränität rede, die halt meine Energieversorgung angeht, dann ist halt einfach die lokale Erzeugung von Kraftstoffen etc., von Wasserstoff, von Molekülen etwas, was mich einfach unabhängiger macht von dem Import von Energie, von Energiemengen für verschiedene Fälle. Was die Souveränität angeht, was die Technologie angeht, sehen wir halt leider relativ viele Projekte, die halt auch eine EU-Förderung bekommen, die halt sich die günstigsten chinesischen Stacks einkaufen nachher. Und das ist auch etwas, wo wir nicht mit in Wettbewerb treten können. Wir wollen nicht einfach unsere Preise so dumpen. Wir haben halt ein ganz klares USP, wir haben eine ganz klare Value Proposition bei unserem Produkt und wir werden nicht unsere Produkte unter Kosten verkaufen. Aber das sind halt ganz starke Tendenzen, die man auch in China sieht. Also die brauchen da drüben auch Iridium. Die Kosten da drüben, die sind auch nicht so viel geringer. Aber in China ist einfach aus meiner Sicht, der Wille, einfach auch extrem zu dumpen in den Preisen deutlich höher, als es hier ist. Was nicht heißt, dass wir das hier kopieren sollten, aber das ist einfach eine andere Art und Weise, wie man den Markt angeht und bedient.
Können Sie überhaupt unabhängig von chinesischen, von asiatischen Komponenten produzieren oder besteht auch da eine Abhängigkeit?
Wir haben eine tatsächlich komplett europäische Supply Chain, zumindest unsere Tier 1s, die uns direkt beliefern. Bei gewissen Rohstoffen, Materialien gibt es nachher beim Tier 2, Tier 3 auf weiteren Ebenen Abhängigkeiten in diese Länder. Aber wir selber haben komplett europäische Verträge.
Okay, sehr spannend, Herr Ellerich. Vielen Dank bis hierhin für die Ausführungen. Gibt es noch einen Punkt, den wir offen gelassen haben, über den wir noch reden sollten?
Ich glaube, von der Technologie über die Wirtschaftlichkeit. Die Referenzen wäre vielleicht noch ganz interessant. Also einfach mal zu sagen, was ich nämlich oft höre oder was man oft sieht, ist Wasserstoff, da müssen wir jetzt noch mehr forschen. Wir müssen jetzt noch weiter da und da in die Tiefe und da in die Tiefe. Ja, muss man bestimmt machen. Aber wir sollten viel mehr darüber reden, was für Referenzen haben wir schon? Weil die Technologie läuft. Die läuft tausende Stunden im Feld, nicht in irgendeinem Labor oder sowas. Teilweise, glaube ich, entsteht oder besteht im Markt noch die Einschätzung oder die Meinung, dass es mal einzelne Projekte hier und da gab und dass der Rest irgendwann in Labors läuft. Das ist bei weitem nicht so. Die Technologie ist stabil, die ist etabliert. Wir müssen aber einfach in höhere Stückzahlen kommen. Und wir zum Beispiel haben ein Projekt laufen bei Equinor, in Norwegen, bei der Gas Processing Plant von denen. Jetzt gerade eins in Fortum in Finnland. Also die Referenzen kommen halt auch da ins Feld. Aber das ist etwas, wo aus meiner Sicht einfach noch wieder mehr passieren muss. Mehr konkrete Projekte.
Darauf warten wir alle gemeinsam. Auf der anderen Seite nimmt man ihnen aber auch durchaus positive Signale. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, angekommen und auch natürlich klar nochmal, dass das Statement, ohne Wasserstoff wird es nicht funktionieren. Das ist eine Debatte, die in der Vergangenheit ja auch intensiv geführt worden ist, aber mit Blick auf die Industrie ist da, glaube ich, die Antwort relativ unzweifelhaft. Also insofern vielen lieben Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns vor allem auch Heiß da vorgestellt haben und ich bin gespannt, was wir von Ihrem Unternehmen und von Ihnen in der Zukunft noch hören werden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.